لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إمام الله صلى الله عليه وسلم Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet, und du wirst niemanden finden können, der in die Irre leiten kann. Und wer von Allah in die Irre geleitet wird, der ist irre geleitet, und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leiten kann. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht und dass er unsere Sünden vergibt, unseren Iman stärkt, unser Wissen vermehrt und uns auch von diesem Wissen, uns auch die Kraft gibt, dieses Wissen umzusetzen, und unsere Absichten im Herzen reinigt, unsere Taten vor jeglicher Augendienerei erschützt, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch den Erfolg verleihen. Liebe Geschwister, erst einmal, ich bedanke mich herzlich bei den nach Allah subhanahu wa ta'ala bei den Geschwistern, die mich heute hier eingeladen haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie belohnen, und jeden Bruder, der dazu beigetragen hat, dass diese Veranstaltung stattfindet. Damit meine ich natürlich auch besonders die Geschwister, die heute anwesend sind. Wie angekündigt, liebe Geschwister, geht es heute um ein sehr fundamentales Prinzip in unserer Religion, ein sehr wichtiges Thema. Ohne dieses Thema funktioniert unsere Religion, so wie wir sie gewohnt sind, nicht. Es geht um den Anstand, und es geht nicht um den Anstand mit deinem Mitmenschen oder deinem Bruder oder gar mit deinen Eltern. Nein, es geht sogar um den Anstand mit den Gelehrten unserer Religion. Der Vortrag ist besteht aus vielen Überlieferungen, und wir möchten inshallah ta'ala heute eine Fortsetzung machen von dem, was bereits in den letzten Monaten oder Jahren an ein paar Vorträgen gemacht worden ist in Bezug auf den Anstand und den Charakter eines Muslims, wie er sich zu verhalten hat gegenüber seinem Lehrer. Der Ursprung dieser Vorträge liegt in einem Buch von einem Imam namens Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, der im Jahr 463 gestorben ist. Und alle Daten, alle Jahreszahlen, die ich im Laufe des Vortrags erwähnen werde, beziehen sich natürlich auf die Jahreszahlen nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, was man Hijri bezeichnet. Und liebe Geschwister, in diesem Buch geht es ursprünglich und eigentlich tatsächlich geht es um das Verhältnis eines Hadith-Gelehrten, eines Hadith-Überlieferers mit seinem Schüler, der ebenfalls die Hadithe seines Lehrers erfahren möchte, lernen möchte, aufschreiben möchte, um sie weiterzugeben. Das heißt, es ist eine reine Angelegenheit der Überlieferung. Aber trotzdem profitieren wir aus diesen Überlieferungen, aus diesem Verhältnis zwischen Lehrer und Schülern für unsere Zeit und für eigentlich jede Person, die nach Wissen in ihrer eigenen Religion strebt. Das Unglaubliche an diesem Buch, aus dem ich euch heute inshallah ta'ala berichten möchte, ist, dass es geht um nichts weniger als um den Anstand. Und der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam hat in einer Überlieferung uns mitgeteilt, dass ein gläubiger Mensch durch seinen guten Charakter die Stufe einer Person erreichen kann, die nachts immer betet und tagsüber immer fastet. Und deswegen zeigt uns, dass der Anstand in unserer Religion eine bedeutende Rolle einnimmt, die sozusagen, wenn man sie verpasst, verpasst man vieles. Denn wer kann schon jede Nacht beten und jeden Tag fasten? Aber einen guten Anstand zu haben, wenn man sich diesen angeeignet und antrainiert hat, dann ist es eine tagtägliche Sache, und die Menschen werden einen lieben und man wird viele Vorteile dadurch ernten. Der Respekt, liebe Geschwister, den wir unseren Gelehrten und Lehrern gegenüber erweisen, ist der Respekt letztendlich unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber. Denn die Gelehrten sind nichts anderes als die Erben unserer Propheten. und die Erben unseres, besonders unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ganz entscheidend ist, liebe Geschwister, dass die Welt, wie sie bei uns zurzeit funktioniert als Muslime, funktioniert dadurch, für sie aufgrund verschiedener Faktoren, aber ein ganz wichtiger Faktor ist das Vertrauen, das wir haben in unsere Lehrer. Das Vertrauen, das du hast in deinen Sheikh. Das Vertrauen, das du hast in diesen Koran. Das Vertrauen, das du hast in dieses Buch Sahih al-Bukhari. Das Vertrauen, das du hast in das Buch Sahih Muslim und so weiter und so fort. Dieses Vertrauen, liebe Geschwister, dass alle wissen, dass der Koran ist das Buch Allahs. Dass alle wissen, dass diese Bücher Bukhari und Muslim die authentischsten Bücher sind nach dem Koran al-Karim überhaupt, die es auf der Welt gibt. Dieses Vertrauen, was du in diese Bücher hast, darauf ist deine Religion aufgebaut. Und wenn jetzt jemand kommt, weil die Frage kannst du vielleicht gar nicht beantworten. Es kann sein, wenn man dich fragen würde, ja warum soll alles, was in Sahih Bukhari und Muslim drin ist, authentisch sein über den Propheten sallallahu alaihi wasallam? Kann sein, die Frage kannst du nicht beantworten. Aber du, aufgrund bestimmter Tatsachen, vertraust du dieser Sache. Und wenn jetzt jemand kommt und dein Vertrauen zerstört in solche Bücher oder noch schlimmer zerstört in die Gelehrten, die dir dieses Vertrauen vermittelt haben, dann zerstört er deine Religion. Und deswegen, liebe Geschwister, ist eines der Ziele der Feinde des Islam schon immer gewesen, die Muslime zu verunsichern in Bezug auf ihre eigenen Quellen. Und deswegen beginnt man natürlich immer mit dem Koran al-Karim in erster Stelle, aber da ist man kläglich gescheitert und deswegen geht man über in andere Bücher und versucht, das Vertrauen der Muslime darin zu zerstören. Und sie haben das bei Menschen geschafft. Es gibt Muslime, die ihr Vertrauen in solche Bücher verloren haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Viele von uns brauchen, und das ist eine Tatsache, viel mehr Benehmen und Anstand als Informationen über die eigene Religion. Durch Benehmen und Anstand, die Leute lieben dich. Durch viel Wissen, was du hast, ohne Anstand, die Leute verabscheuen dich. Und es kann sogar sein, dass du, wenn du nicht weißt, wie du mit Wissen umgehst, es kann sein, dass es zu deinem Nachteil wird. Und es kann auch sein, dass du dadurch sogar überheblich wirst. Dass du überheblich wirst durch Wissen, ist, denke ich, eine Sache, die kann jeder sich selbst vorstellen. Aber wie kann es zu deinem Nachteil werden, etwas zu wissen, unabhängig von der Eigenschaft der Überheblichkeit? Ganz einfach. Manche Leute zum Beispiel, und ich sage dieses Beispiel sehr allgemein, weil ich möchte nicht, dass jetzt jemand davon einen Schaden trägt. Ja? Manche, ihr Leben lang, verrichten sie ihr Salah, ihr Gebet auf eine bestimmte Art und Weise. Und dann, sie machen das auf eine gute Art und Weise. Sie praktizieren Pflichtteile, sie praktizieren aber auch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam in diesem Salah. Das Mikrofon ist leider, genau. Auf jeden Fall, manche erfahren dann im Laufe ihres Lebens, dass bestimmte Sachen, die sie in ihrem Salah machen, nicht so bedeutsam sind und nicht so dringend sind und nicht verpflichtend sind, und dann beginnen sie, diese Sachen zu vernachlässigen. Das heißt, das Wissen hätte eigentlich der Grund dafür sein sollen, dass sie weiterhin darauf beharren, das Gebet auf die vorgeschriebene und beste Art und Weise zu verrichten, aber das Wissen war ein Nachteil für sie und sie haben dann begonnen, faul zu werden. Wir werden inshallah ta'ala, liebe Geschwister, im Laufe des Vortrages versuchen, inshallah ta'ala, über 11 verschiedene Themen zu sprechen. Also 11 Themen ansprechen. Die eine ist, und ich will noch einmal betonen, auch wenn viele dieser Themen ursprünglich gedacht waren für einen Hadith-Überlieferer mit seinem Schüler, so sind die Prinzipien und die Regeln, die wir daraus entnehmen können, allgemeingültig. Und das ist auch, was für uns relevant ist. Einmal ist es die Tugend des Zuhörens, dann den Lehrer zum Wiederholen auffordern, dann sich dem Lehrer zuzuwenden, niemandem zuzuflüstern oder andere Ansichten zu erwähnen, dann die eigene Meinung vor einen Hadith schieben, dann das Prinzip von, das kenne ich schon, das heißt, dem Lehrer das Gefühl geben, diese Geschichte, die du erzählst oder die Information, die du mir gibst in deiner Antwort, das weiß ich schon, dann soll man den Gelehrten darum bitten, dass er anfangen soll zu reden, oder soll man ihn von alleine reden lassen. Dann siebtens, nicht für jeden ist jede Information geeignet. Achtens, lieber wenig statt viel lehren. Neuntens, wenn der Lehrer keine Lust hat zu lehren. Zehntens, nicht den Unterrichtsfluss durch Fragen stören. Und elftens, den Lehrer nicht zu unangebrachten Zeiten kontaktieren. Und dazu gibt es, liebe Geschwister, noch einmal, wir haben gesagt, wir berufen uns auf ein Buch, ich hatte das vorhin nicht zu Ende ausgeführt, von Imam al-Baghdadi, Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala. Das Buch heißt Al-Jami' li Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami'. Das ist ein Buch, liebe Geschwister, in dem dieser Überlieferer, Imam, rahimahullah ta'ala, zu verschiedensten Themen, die aber alle um die Benimmregeln gehen, er hat zu verschiedensten Themen Überlieferungen erwähnt, die dazu passen. Überlieferungen, sei es auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückgeführt oder auf die Sahaba oder die Tabi'un oder die danach gekommen sind. Und das ist eine Angelegenheit, die muss man sich erst einmal durch den Kopf gehen lassen. Denn dieser Mann hat gelebt im 5. Jahrhundert. Das heißt, liebe Geschwister, er berichtet uns im 5. Jahrhundert über Ereignisse, die stattgefunden haben, Jahrhunderte vor ihm. Und jedes dieser Ereignisse berichtet er anhand einer Überlieferungskette bis zu der Person, die diese Geschichte berichtet hat. Das heißt, liebe Geschwister, wenn du das machen willst im Nachhinein, stellt euch vor, die Christen heutzutage, sie wollen das machen. Die Christen kommen jetzt plötzlich auf die Idee, oder die Juden oder irgendeine andere Gemeinschaft, die auf einen Propheten sich beruft. Sie kommen auf die Idee und sagen, es gibt ein Thema, das lautet Anstand, und wir möchten eigentlich wissen, wie haben sich unsere frommen Vorfahren verhalten in Bezug auf ihre eigenen Lehrer. Wie haben das gemacht? Wie sind die Jünger mit Jesus umgegangen? Wie sind die Sahaba von Musa mit Musa umgegangen? Und dann haben sie überliefert. Das geht nicht. Das geht nicht. Du kannst nicht im Nachhinein sagen, ich suche Überlieferungen von früher, die mir jetzt im Nachhinein jemand überliefert haben soll. Das funktioniert nicht. Das heißt, es muss die ganze Zeit schon stattgefunden haben. Und wenn das schon die ganze Zeit stattgefunden hat, dann ist es eine Umma, die wahrlich sich benimmt. Weil eine Umma, die über Jahrhunderte hinweg, über 1000 Jahre jetzt, sich Geschichten erzählt, Überlieferungen überliefert, anhand Überlieferungsketten, wie sich wer mit wem verhalten hat, das ist eine unglaubliche Sache. Das kann nur heutzutage vorhanden sein, wenn die Umma das die ganze Zeit über gemacht hat, diese Überlieferung weitergegeben hat und natürlich auch daran gehalten hat. Und deswegen, liebe Geschwister, ist das eines der gewaltigen Merkmale der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass die Freunde des Propheten alaihi wasallam, die Leute danach, die haben nicht nur geschaut, wie hat der Prophet dann gebetet, die haben auch geschaut, wie hat er sich verhalten. Und die Leute danach haben nicht nur gefragt, wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das und das gemacht, die haben auch geschaut, wie haben die Sahaba sich verhalten und so weiter und so fort. Das werden wir alles im Laufe, das ist übrigens der 10. Vortrag von dieser Vortragsreihe, aber das werden wir alles inshallah ta'ala im Laufe des auch dieses Vortrages sehr deutlich wieder erkennen. Zunächst einmal geht es um die Tugend des Zuhörens. Es gibt Phasen, liebe Geschwister, die muss jeder im Laufe seines Lebens durchmachen, wenn er zur letzten Phase kommen möchte,
ungeschadet ankommen möchte. Das heißt, es gibt folgende Phasen, 4 Phasen. Man kann sie auch sicherlich anders einteilen. Aber damit du zu dieser letzten 4. Phase kommst, musst du die 1. und die 2. und die 3. durchlaufen. Und es ist besser, du bleibst bei der 1. Phase stecken oder nach der 1. bleibst du in der 2. Phase stecken, als dass du von der 1. zur 4. oder von der 0. zur 3. und so weiter und so fort springst. Und das ist eine Krankheit, die natürlich vorhanden ist. Und deswegen sprechen wir auch darüber. Und es ist keine neue Krankheit. Sonst würde der Imam auch nicht über diese Angelegenheit sprechen. Zunächst einmal, es geht um einen Überlieferer namens Ad-Dahhak ibn Muzahim, rahimahullah ta'ala. Ich sage einfach die Abkürzung, weil es einfach Ad-Dahhak. Nur dann, bevor ich seine Aussage erwähne, wer er ist, ganz kurz, er ist einer der großen Tabi'in. Wenn man sagt große Tabi'in, die Tabi'in sind die Generation nach der Generation des Propheten und des Sahaba. Diese Tabi'in, wenn man sagt große und kleine, man meint damit nicht die Größe und auch nicht den Bekanntheitsgrad, sondern man meint damit die Anzahl an Sahaba, die er getroffen hat. Weil das ist, was seine Größe wirklich ausmacht. Der ganze Stolz ist natürlich, den Propheten gesehen zu haben. Wenn nicht, dann wenigstens die Leute, die ihn gesehen haben. Und das möglichst viele und so weiter und so fort. Ad-Dahhak, wie gesagt, gehört einer zu den großen Tabi'in. Und der überliefert unter anderem über Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abu Huraira und andere. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Er sagte, rahimahullah ta'ala, das erste Tor zum Wissen lautet Schweige. Das zweite Tor lautet Zuhören. Das dritte Tor lautet danach Handeln. Und das vierte Tor lautet, das Wissen zu verbreiten und zu lehren. Das erste Tor lautet Schweigen. Das zweite Tor lautet Zuhören. Und das dritte Tor lautet danach Handeln. Und das vierte Tor lautet das Wissen, was man wonach man schon handelt, dass man das verbreitet und es lehrt. Stellt euch vor, jemand durchläuft diese 4 Schritte nicht. Wie könnte das aussehen? Es könnte passieren, dass er anfängt zu praktizieren, aber leider ohne Wissen und deswegen macht er Fehler. Aber es könnte auch noch schlimmer kommen, dass er, obwohl er kein Wissen hat, aber er bildet sich ein, dass er Wissen hat. Das ist natürlich eine Katastrophe. Und deswegen fängt er an zu lehren, aber falsch. Und macht er sozusagen sich sein Diesseits und Jenseits kaputt, weil die Leute sind auch nicht dumm. Die Leute, also viele sind nicht dumm. Sie merken, dass diese Person Unsinn erzählt und sie verlieren ihr Vertrauen in ihn. Und wenn einmal das Vertrauen zerstört ist, wie ich bereits erwähnt, dann ist es sehr schwer, das wieder aufzuholen. Die Krankheit ist aber, es gibt Leute, die gleich zur 4. Stufe gehen. Es gibt Leute, die einen inneren Drang verspüren, dass sobald sie etwas gelernt haben, wollen sie es weitergeben. Zum Beispiel, sie fragen sich, wie ist das im Islam, wenn man, wie ist die Frage, also eine Frage im Islam, zum Beispiel irgendeine Angelegenheit im Gebet meinetwegen, dann sagt man ihnen, okay, es gibt ein Buch so und so, da kannst du diese Sache nachlesen. Dann sie nehmen das Buch und so ein Buch haben sie natürlich nie in der Hand gehabt vorher. Vielleicht gibt es auch kein anderes in der deutschen Sprache, aber sie haben eben, er auf jeden Fall hat kein anderes in der Hand gehabt bisher. Er liest sich das Buch durch und es sind alles für ihn neue Informationen und es ist alles für ihn eindeutig geschrieben, ist auch eindeutig geschrieben, weil der Autor das ordentlich gemacht hat und er denkt, das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit und das ist die Sunna und alles andere ist falsch. Und warum? Weil er nicht gelernt hat zu lernen. Er hat nicht gelernt zu lernen. Der Autor hat nicht einen Fehler gemacht, sondern die Person, die ihn auf dieses Buch verwiesen hat, hat vielleicht einen Fehler gemacht oder der Leser selbst hat diesen Fehler gemacht. dieser innere Drang, den man manchmal dann hat, das weiterzugeben, weil ich vergleiche das immer, wenn du ein leeres Glas hast und du machst egal welche Flüssigkeit der Welt rein, das ist kein Problem. Jede Flüssigkeit geht rein in ein leeres Glas. Problem ist nur, wenn das Glas voll ist, dann geht nicht jede Flüssigkeit rein. Das ist alles. Okay? Wenn das Glas leer ist, deswegen jeder von uns ist so, dass er, wenn er kein Wissen hat über ein bestimmtes Thema, denk an die Medizin, denk an die Chemie, denk an die Biologie, egal welches Thema auch immer, denk an die Mathematik, vielleicht hast du keine Ahnung von Mathematik, und da kommt jemand und erklärt dir ein mathematisches Ereignis, das kompliziert ist für dich, verstehst du gar nicht. Du glaubst ihm alles. Warum? Weil du hast keine Hintergrundinformationen darüber und du hörst das sowieso zum ersten Mal. Das willst du auch widersprechen. Und bei der Religion ist es genauso. Bei der Religion ist es genauso. Braucht sich niemand das vormachen. Die 99% der Menschen machen im Fiqh das, was ihre Lehrer ihnen sagen. Was sollen sie auch sonst sagen? Und 99% der Menschen machen in der Aqida das, was ihre Lehrer ihnen beigebracht haben. Das ist so. Und deswegen ist das ein Problem und doch kein Problem. Es ist ein Problem, wenn es natürlich nicht richtig war und kein Problem, wenn es Alhamdulillah in Ordnung war. Dann gerade in heutiger Zeit gibt es die Krankheit. Und deswegen will ich zeigen, dass diese Sachen, die wir hier besprechen oder die der Imam erwähnt hat, sind keine Angelegenheit, die keinen Realitätsbezug haben. Heutzutage gibt es auch besonders die Krankheit, dass eine Person irgendwie hat das Gefühl, dass er berufen ist, ich weiß nicht von wem, weil er hat irgendwas gehört oder gelernt und so, und er hat Alhamdulillah Internet, er hat einen Laptop und hat vielleicht noch eine bessere Kamera gekauft, statt die Kamera, die im Laptop sowieso schon integriert ist, und er stellt sie auf und das sieht gut aus, wenn man ihn aufnimmt. Das sieht gut aus. Ja? Man nimmt ihn auf und der braucht dann auch nur noch einmal so auf einen Knopf drücken und zack ist das Ganze im Internet die Katastrophe und die Leute lassen sich da auch noch davon berieseln. Nicht anders, als wenn man Nachrichten anschaut teilweise. Ja. Warum? Weil es ist immer die gleiche Krankheit. Warum? Weil die Person jetzt nicht diese vier Schritte durchlaufen. Ruhig sein. Ruhig sein. Ruhig sein heißt vor dem Zuhören, weil beim Zuhören bist du auch ruhig natürlich. Okay? Aber es geht um die Phase vorher. Es gibt eine Überlieferung über Imam Malik, rahmallahu ta'ala, dass seine Mutter ihn zu Al-Waqi' geschickt hat. Nein, nicht Al-Waqi', und zwar, wie heißt es? Rabi'a. Al-Rabi'a. Rabi'a. Rabi'at al-Ra'i heißt er. Das heißt, seine Mutter hat ihn zu ihm geschickt, damit er einfach nur Anstand lernt von ihm, sonst gar nichts. Es ging also nicht um Wissen oder sowas. Der war noch viel zu klein. Aber das ist eben gesagt, diese erste Stufe, die viele Menschen leider nicht durchlaufen. Tayyib. Muhammad ibn al-Nadr al-Harithi ist ein Überlieferer des 2. Jahrhunderts. Das ist alles nicht so wichtig, nur ich sage den Namen dazu, falls jemand interessiert. Und auch versuche ich öfter zu sagen, wann sie gestorben sind. Er ist gestorben 150 nach Hijri. Er berichtet uns, dass eine Person namens er berichtet über Abdullah ibn Muhammad al-Karmani. Er sagte, ich bin einmal bei Muhammad ibn Nadr eingetreten, offensichtlich bei ihm zu Hause. Daraufhin sagte ich, es scheint so, als ob du nicht gerne mit den anderen Menschen zusammensäßest. Da sagte Muhammad ibn Nadr, selbstverständlich. Wie sollte ich auch solche Sitzungen vermissen, wo es doch jemanden gibt, der gesagt hat, Ana jalisu man dhakarani. Ich bin der Sitzpartner desjenigen, der meiner gedenkt. Das heißt, er spielt natürlich auf einen Hadith Qudsi an, dessen authentischer Wortlaut ist der bekannte Wortlaut im Sahih al-Bukhari, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet, dass Allah azza wa jall gesagt hat, Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani. Das heißt, sinngemäß übersetzt, ich verfahre mit meinem Diener so, wie er über mich denkt, und solange er an mich denkt, bin ich mit ihm. Und solange er an mich denkt, bin ich mit ihm. Und deswegen sagte er, rahimahullah ta'ala, wie sollte ich es vermissen, mit den Menschen zu sitzen, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass er mit demjenigen ist, der meiner gedenkt. Und deswegen hat er es bevorzugt, mit Menschen zusammen zu sein, die Allah subhanahu wa ta'ala gedenken. Daraufhin sagte Muhammad ibn al-Nadr, also Entschuldigung, es geht um, ich habe diese Geschichte erzählt, warum? Um nur den Stellenwert dieser Person zu unterstreichen. Er sagte einmal, es wird gesagt, die erste Stufe im Streben nach Wissen ist, dass man einfach nur ruhig ist. Des Wissens willen ruhig ist. Danach, dass man dem Wissen zuhört. Danach, dass man es auswendig lernt. Das heißt, das lernt und bewahrt und versteht. Und danach, dass man danach handelt. Und danach soll man es verbreiten. Anas ibn Malik bevor ich das nächste erwähne, wenn eine Person, liebe Geschwister, erst einmal gelernt hat zuzuhören und danach erst im Rahmen der Vernunft weitergeht ihr Wissen, dann ist sie viel nützlicher für die Menschen. Was ich damit sagen will ist, könnte einer von uns sagen, ach, was soll ich machen? Ich bin in einer Moschee und ich lehre Koran. Ich weiß, ich bin noch nicht der Beste und so. Ich kenne auch den Koran noch nicht auswendig. Aber die Leute, die brauchen meine Unterstützung. Soll ich jetzt nicht den Leuten mehr was beibringen? Soll ich erstmal noch mehr lernen und so? Wir sagen, liebe Geschwister, alles zur rechten Zeit. Es gibt allgemeine Regeln. Und allgemeine Regeln heißen nicht oder bedeuten nicht, dass sie in bestimmten Fällen nicht gebrochen werden dürfen. Aufgrund von dringenden Anlässen. Ja, das ist eine, ist mit dem anderen nicht zu verwechseln. Das heißt also, wenn man dazu genötigt ist, bestimmten Leuten etwas beizubringen, wie zum Beispiel deine eigenen Kinder, dann ist dagegen nichts einzuwerfen. Dann ist dagegen nichts auszusetzen. Sondern die Frage ist nur, bleibt das im Rahmen der Vernunft oder muss man deswegen gleich die solche Sachen publik machen und so tun, als wäre man ein Gelehrter zum Beispiel. Wenn jemand nicht gelernt hat zu lernen, dann ist alles sehr schnell vorbei. In einer folgenden Überlieferung von Al-Asma'i, rahimahullah ta'ala, Al-Asma'i ist ein Mann des 3. Jahrhunderts, oder 2. Jahrhunderts besser gesagt, aber er ist gestorben im 3. Jahrhundert, Jahr 216. Er war eine Person, die sehr schnell auswendig lernen konnte und auch sehr intelligent war. Er kannte 16.000 Gedichte auswendig, deswegen sage ich, sehr schnell auswendig lernen konnte. Und er war bekannt für seine gute arabische Sprache und ein Gelehrter der arabischen Sprache. Er sagte einmal, ich habe gehört, wie ein Beduine sagte. Und manchmal profitiert man so auch von einfachen Menschen. Ein Beduine hat einmal gesagt, wenn eine Person nicht gelernt hat zuzuhören, wird sie nicht davon profitieren, redegewandt zu sein. Wenn eine Person nicht gelernt hat zuzuhören, dann wird sie nicht davon profitieren, redegewandt zu sein. Zuhören in Bezug auf Gelehrte im übertragenen Sinne, das heißt, dass man sie nicht übergeht und dass man sich ihnen zuwenden soll und sie nicht übergeht. Weil manche Leute sagen, warum soll ich mich einem Gelehrten zuwenden in dieser Sache? Ich weiß es doch besser. Aber auch im wortwörtlichen Sinne, wenn ein Hadith erzählt wird, dass man der Sache zuhört und dass man dem Gelehrten zuhört. Einer der berühmten Lehrer und Hadith-Überlieferer heißt Hammad ibn Zaid. Und der gehört zu den, wenn ich richtig informiert bin, der Lehrer von Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Auf jeden Fall einer der berühmten Überlieferer. Er sagt, wir waren einmal bei Ayyub al-Sakhtayani, rahimahullah ta'ala. Und er hörte, wie die Leute, also lautes Gelächter, und die haben einfach laut ihre Stimme erhoben und sich unterhalten. Und er sagte, was soll dieses laute Gerede? Habt ihr denn nicht gehört, dass das Erheben der Stimme beim Hadith des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam genauso ist, wie wenn man seine Stimme zu seinen Lebzeiten erhöht. Und manche unserer vorausgegangenen rechtschaffenden Menschen, liebe Geschwister, sie waren in dieser Hinsicht knallhart. Wenn jemand sich nicht an die Regeln gehalten hat, dann gab es eben keinen Unterricht. Fertig. Dann ist er eben rausgeflogen. Und zu ihnen gehörte dieser Hammad ibn Zayd, wie ich gerade eben gesprochen habe. Wenn er einen Hadith erzählte über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und jemand hat seine Stimme dabei erhoben, hat er ihm keine Hadithe mehr erzählt. Fertig. Und damals, das war nicht wie heute, dass man hätte einfach zur Bibliothek gehen können und einfach ein Exemplar kaufen können von Bukhari und das war's. Sondern damals war es ja gerade so, dass die Leute sind ja extra zu diesen Sitzungen gegangen, weil sie wussten, diese Person hat so und so viele tausend Hadith im Kopf, aber der erzählt sie nur am Tag so und so zwischen der Zeit Dhuhr und Asr oder noch weniger. Und deswegen musst du da sein, mitschreiben, was du mitgekriegt hast, hast du mitgekriegt, was du verpasst hast, musst du warten, bis er nach ein paar Jahren wiederkommt, wenn er wiederkommt. Diese gleiche Person, Hammad ibn Zayd, er ist übrigens gestorben im Jahr 179, im gleichen Jahr wie Imam Malik, der Imam des berühmten Madhab, rahimahullah. Er sagte über die folgende Aussage Allahs Azza wa Jal, Allah sagt im Koran, Surat al-Hujurat, Ayat 2, Ya ayyuhal ladhina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. O die ihr glaubt, erhebt nicht eure Stimmen über die Stimme des Propheten. Er sagte, ich bin der Meinung, dass das Erheben der Stimme nach seinem Tod genauso ist, wie das Erheben der Stimme zu seinen Lebzeiten, während ein Hadith vorgelesen wird. Wenn ein Hadith vorgelesen wird, bist du verpflichtet, ihm zuzuhören, genauso wie du dem Koran zuhörst. Und dann sagt Al-Khatib al-Baghdadi als Anmerkung dazu, weil damals, liebe Geschwister, gab es kein Mikrofon. Und deswegen, wenn der Lehrer dann saß und hat erzählt, und die Leute waren zwar alle ruhig, aber einer hat vielleicht hinten im hintersten Eck hat nicht Hadith mitbekommen. Dann sagt er extra dazu, solltest du die Stimme nicht hören können, weil das zu weit von dir entfernt ist, dann solltest du ihn auf milde und freundliche Weise darum bitten, seine Stimme zu erhöhen und nicht auf schroffe Art und Weise. Denn wenn du das auf schroffe Art und Weise machst, dann kann es sein, dass du deinen Lehrer verärgerst und dann bist du letztendlich der Verlierer. Und dazu gibt es auch eine schöne Überlieferung. Alles ist, liebe Geschwister, irgendwo aus der Zeit der Tabi'in oder Atba' al-Tabi'in meistens. Ansonsten, wenn es Sahaba sind, dann merkt man das ja. Eine Person, ein Überlieferer namens Affan ibn Muslim, er war auch ein Hadith-Überlieferer. Ein Mann kam einmal zu ihm und hat ihn nach einem Hadith gefragt, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam offensichtlich. Dann hat er ihm den Hadith erzählt. Dann sagte er, kannst du bitte deine Stimme noch ein bisschen erhöhen, denn ich bin ein bisschen schwerhörig. Nur Allahu a'lam, wie er es dem Mann gesagt hat, weil ich habe das jetzt sehr freundlich ausgedrückt. Seine Antwort, die Antwort von Affan lautete, Al-Thiqalu, sagt auf Arabisch erstmal, طيب, wir waren stehen geblieben an dieser Stelle, wo der Muslim ibn Affan ibn Muslim gefragt worden ist nach einem Hadith. Da hat der Mann gesagt, bitte erzähl mir ihn nochmal, denn ich bin ein bisschen schwerhörig. Daraufhin sagte er, an allem an dir gibt es Schwerhörigkeit. Denkst du, die Schwerhörigkeit gibt es nur in deinem Gehör? Weil er auf Arabisch sagt, Al-Thiqalu fi kulli shay'in mink, laysa huwa fi sam'ika bas. Ja? Weil diese Person hat ihn verärgert. Und deswegen, liebe Geschwister, eine Person, die verärgert wird, oder wenn du eine Person ärgerst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn er dementsprechend reagiert. Eine Angelegenheit, die man auch vermeiden sollte, ist es, den Lehrer zum Wiederholen auffordern. Stell dir mal vor, du bist in einer Sitzung, an der mehrere Schüler teilnehmen. und du hast nicht genau verstanden, was der Lehrer gesagt hat. Und es geht jetzt um eine Kleinigkeit. Zum Beispiel sein Unterricht und der Lehrer hat gesagt, der Hadith so und so. Und hat überliefert A, B, C, D, E, F, G. Und du hast meinetwegen den F nicht mitbekommen, den Überlieferer F nicht mitbekommen. In diesem Fall, lieber Bruder, ist es unangebracht, dass du den Lehrer aufforderst und ihm sagst, können Sie nochmal bitte wiederholen, ich habe das F nicht mitbekommen, weil du dadurch den Lehrer, weil du dadurch den Unterrichtsfluss zerstörst und auch deine Mitschüler nur aus der Konzentration bringst. Und es würde ausreichen, wenn man seinen Nebenan fragen würde. Und deswegen sagte Umar al-Hawdi, er sagte, ich habe gesehen, wie Shu'ba ibn al-Hajjaj eine Person namens Affan mehrmals aus seiner Sitzung verbannt hat, weil er immer wieder seinen Lehrer darum gebeten hat, zu wiederholen. Immer wieder, was hast du nochmal gesagt? Entschuldigung, wie bitte? Weißt du, diese Art von Umgang ist bei manchen Leuten leider natürlich sehr störend. Und man soll auch nicht verlangen von seinem Lehrer, so etwas zu tun. Denn das heißt, man soll nicht von seinem Lehrer, mehr verlangen, als eigentlich seine Aufgabe ist. Damals bei den Geschichten, die ich gerade erzähle, geht es hauptsächlich um das Überliefern. Wenn es um das Überliefern geht, dann sollst du nicht deinen Lehrer da zum Beispiel sagen, ich habe nicht verstanden diese Überlieferung. Also etwas, was überhaupt nichts zu tun hat mit der Angelegenheit an sich. Und deswegen, als einmal ein Mann zu Shariq ibn Abdullah, rahimahullah ta'ala, sagte, Abu Abdullah, erklär mir den Hadith, ich habe den nicht verstanden. Dann sagte er ganz einfach, es ist nicht meine Aufgabe, dir den Hadith zu erklären, sondern es ist meine Aufgabe, dir den Hadith zu erzählen. Und man soll auch keine Fragen stellen, um dem Lehrer das Gefühl zu geben, dass man ein guter Schüler ist. Denn manche Leute stellen Fragen, obwohl sie bereits gut verstanden haben. Waqi' ibn al-Jarrah, rahimahullah ta'ala, einer der berühmten Überlieferer, sagte, wer verstanden hat und danach trotzdem nochmal nachfragt, ist so wie eine Person, ist, als ob er sagen würde, ihr sollt mich kennenlernen, ich bin ein guter Schüler, ich weiß, wie man von seinem Lehrer richtig lernt. Und Waqi' sagte auch, rahimahullah ta'ala, wer nachfragt, obwohl er schon verstanden hat, hat einen Teil der Augendienerei, wal'iyadhu billah, einen Teil von Riya, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Für das Wissen, liebe Geschwister, soll man sich erniedrigen. Und für das Wissen erniedrigt man nicht das Wissen. Das heißt, man erniedrigt sich selbst und erniedrigt nicht die Gelehrten, damit man zu diesem Wissen gelangt. Hamdan ibn al-Asbahani, rahimahullah ta'ala, sagte, als wir eines Tages bei Shariq waren, Shariq ibn Abdullah ist einer der auch berühmten Überlieferer. Wir waren eines Tages bei Shariq. Und dann kamen ein paar Kinder des Führers der Gläubigen, der Khalifa, yani. Und die haben sich so an die Wand gelehnt, einer von ihnen hat sich an die Wand gelehnt, so wie ein Halbstarker, und fragt ihn nach einem Hadith. Aber der Überlieferer, der Shariq ibn Abdullah, der hat sich überhaupt ihn nicht zugewandt, hat ihn überhaupt nicht interessiert. Auch wenn er der Sohn des Kalifen ist, inshallah, der Sohn des Königs, ihm völlig wurscht. Dann hat er ihn nochmal gefragt, hat er einfach ihn absolut ignoriert, nicht mal angeschaut. Dann sagte er zu ihm, machst du dich etwa lustig über die Kinder des Kalifen? Da sagte er, nein, aber Wissen ist viel wertvoller, als dass man ihnen Leuten geben sollte, die es nachher einfach verloren gehen lassen. Und daraufhin hat sich dieser Sohn des Kalifen auf seine Knie gebeugt und ihn danach um Wissen gefragt. Und daraufhin sagte Shariq zu ihm, Hakada yutlabul ilm, das ist die Art und Weise, auf die man nach Wissen strebt. Der Lehrer kann auch sein in einer Moschee oder anderswo, hat manchmal einen bestimmten Platz. Das heißt, es ist bekannt, zum Beispiel, dass die Tür so und so, das ist in vielen Ländern ist es so, dass hinter dem Mihrab gibt es eine Tür, das ist nicht unbedingt der Notausgang, aber das ist eine Tür. Es ist bekannt, dass der Imam durch diese Tür in die Moschee kommt. Dann diese Tür soll kein anderer benutzen. Oder zum Beispiel, es gibt einen Sitzplatz in der Moschee, wo der Imam sitzt, um den Leuten etwas zu lehren. Denn dieser Platz ist für den Imam reserviert und soll sich kein anderer dorthin setzen. Das alles, liebe Geschwister, gehört zum Anstand gegenüber den Gelehrten. Khalaf ibn al-Walid al-Jawhari, gestorben im Jahr 220, er sagte, Imam Ahmad ibn Hanbal kam einmal zu mir, um die Hadith von Abu Awana zu hören. Ganz kurz verstehen, worum es geht, auch wenn es nebensächlich ist. Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, hat ein Buch geschrieben, das wir alle kennen, Sahih al-Bukhari. Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, ebenfalls. Und es gibt Bücher, die nennt man Mustakhrajat. Ein Mustakhraj, ist der Singular von Mustakhrajat, ist eine Hadith-Sammlung, bei der Autor des Buches, wie zum Beispiel dieser Mann Abu Awana, die Hadithe anhand einer Überlieferungskette erwähnt, von sich bis zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber es geht um Folgendes. Es geht darum, er schnappt sich ein Buch für Sahih Muslim und er schaut den Hadith von Sahih Muslim. Gibt es den gleichen Hadith überliefert, hat er den gleichen Hadith überliefert anhand einer anderen Überlieferungskette? Dann erwähnt er das in seinem Buch und Bedingung ist natürlich, dass irgendwann einmal die Überlieferungsketten sich vereinen. Das heißt also, wenn ein Muslim hat eine Überlieferung zwischen sich und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, kann man sich vorstellen, von da nach da, dann Abu Awana ist irgendwo hier, er überliefert den gleichen Hadith und trifft sich irgendwann mal im gleichen Sanad mit Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, und das ist nicht mal dieses Buch nennt man Mustakhraj. Ja? Und gibt es ein Buch zu Sahih Bukhari, Sahih Muslim und solche Bücher, gibt es dazu Mustakhrajat. Und Abu Awana war einer von denen, die so ein Buch gemacht haben, war also auch einer von ein Hadith-Überlieferern, letztendlich. Und dieser Abu Awana, seine Hadithe hat Khalaf ibn al-Walid, den ich gerade eben erwähnt habe, überliefert. Und Imam Ahmad kommt jetzt und möchte diese Hadithe von Khalaf überliefern, hören, die er über Abu Awana überliefert. Weil das eben ein sehr wertvoller Schatz ist. Er sagte, Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, kam einmal zu mir, um die Hadith von Abu Awana zu hören. Und da habe ich mir richtig Mühe geben wollen, dass er sich an die gleiche hohe Stelle hinsetzt, wie ich mich hingesetzt hatte. Aber er hat sich geweigert und er hat gesagt, ich werde mich nur vor dich hinsetzen. So ist es uns angeordnet worden, umzugehen. Wir haben uns zu unterwerfen, wir haben bescheiden zu sein gegenüber denjenigen, von denen wir etwas lernen möchten. Und deswegen, das war so, dass in der Moschee, da gab es ein Podest, kann man sich vorstellen, wo der Lehrer eben da drauf saß, wo auch noch zwei, drei hätten hingepasst. Und er wollte eben, dass Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, weil jeder kennt seine Stellung, und er wollte, dass er bei ihm sitzt, neben ihm sitzt, aber er sagte, nein, du bist heute mein Lehrer, und deswegen werde ich heute vor dir auf dem Boden sitzen und nicht wie ein Imam rechts von dir oder links von dir sitzen. Der Bescheidene ist beliebt und er erntet auch am meisten an Wissen. Und Abdullah ibn al-Mu'taz, er war einer der Kalifen, gestorben im Jahr, einer der abbasidischen Kalifen, er war gestorben im Jahr 909. Er sagte, wir waren eines Tages bei Abu Khaythama und dann kam plötzlich in die Sitzung hinein ein junger Knabe, dünn, schielend, hat sich hingesetzt in die Sitzung mit drin, stellt euch vor, kommt hier rein, streckt seine Füße einfach aus und fängt an, so Geräusche von sich zu geben, so, oh, oh, so diese Geräusche. Irgendwas, als würde man sich selbst reden. Dann sagte Abu Khaythama zu ihm, Ya Bunay, anta thaqil, ma sha'nuk? Er sagte zu ihm, sag mal Junge, du bist anstrengend, was ist los mit dir? Dann daraufhin, der Junge ist wütend geworden und ist aufgestanden und ist weggegangen und ist zu seinem Vater gegangen und hat sein Vater zu ihm, hat sich bei seinem Vater beschwert und dann sagte sein Vater zu ihm, weißt du was, mein Sohn, ich weiß, du bist wirklich anstrengend, genauso wie Abu Haytham das gesagt hat und ich weiß das auch, aber ich habe dich trotzdem zu ihm hingeschickt, weil ich wollte, dass jemand dir das mitteilt, der einen Sanad hat. Ich wollte, dass dir jemand seinen Hass mitteilt, was wörtlich Buchdruck, ja, der einen Sanad hat, der eine Überlieferungskette hat. Damit du weißt, dass dieser Hass ist berechtigt und auf den Propheten zurückzuführen, was den Anstand angeht, weil so wie du sitzt in der Sitzung des Propheten, weil das ist eine Sitzung, in der das Wissen des Propheten weitergegeben wird, das ist nicht die Art und Weise, wie man das machen sollte. Auch eine fatale Angelegenheit ist, wenn man seine eigene Meinung vor einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam setzt. Und das auch noch vor seinen eigenen Lehrer macht. Es ist unverschämt genug, aber wenn man auch noch diese Sünden nach außen hin trägt, ist es natürlich noch schlimmer. Aber das ist eben ein Unterschied zwischen im Anstand, meine ich, in Bezug auf die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam und vielen, die nach ihnen gekommen sind. Imran ibn Husayn berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Al-Haya'u khayrun kulluh. Das heißt, ungefähr übersetzt, alles an der Schamhaftigkeit ist gut. Alles an der Schamhaftigkeit ist gut. Der Hadith ist bei Muslim Abu Dawud überliefert worden. Als Imran ibn Husayn diesen Hadith erzählt hat, jemandem danach, da sagte ein Mann zu ihm, ja, aber es gibt auch Formen der Bescheidenheit, die eigentlich eine Schwäche darstellen und Unfähigkeit verkörpern. Und er sagt eigentlich etwas, was viele von uns vielleicht denken, aber nicht aussprechen. Aber das ist eben der Vorteil, dass man nicht alles ausspricht, was man denkt, weil vielleicht liegt man ja auch falsch. Daraufhin sagte Imran ibn Husayn radiallahu ta'ala anhu, ich erzähle dir etwas über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und du widersprichst. Ich schwöre bei Allah, beinahe hätte ich bei Allah geschwört, nie wieder Zeit deines Lebens mit dir zu sprechen. Das nennt man Hajr. Das hätte man dieser Person aus dem Weg gehen, weil sie etwas Unverschämtes gemacht hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wäre nicht fähig gewesen zu sagen, es gibt gute Schamhaftigkeit und schlechte Schamhaftigkeit. Warum diese Person möchte gern schlau kommt, 100 Jahre später oder 50 Jahre später und denkt, er ist schlauer als der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Was soll das? Und deswegen, und die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind Offenbarungen. Das ist Wahi, die Sunna ist Wahi. Die Sunna sind keine Aussagen, die vom Propheten selbst stammen, sallallahu alaihi wasallam. Sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was er sagt, ist eingegeben von Allah subhanahu wa ta'ala. Oder natürlich, er macht Sachen und Allah bestätigt das. Aber diese weisen Aussprüche des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das ist eine Offenbarung, liebe Geschwister. Und genauso, wie man nicht einem Hadith einfach widersprechen darf, und schon gar nicht, wenn er eindeutig ist, darf man auch nicht einem Hadith mit einer Ayah des Koran al-Karim widersprechen. Auch wenn der Koran die Wahrheit ist und nicht als die Wahrheit. Aber die Frage ist ja, wie diese Sache angewandt werden kann. Sa'id ibn Jubayr, rahimahullah ta'ala, ist einer der Tabi'in, einer der Schüler von Abdullah ibn Abbas. Er hat einmal einen Hadith über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam erzählt. Daraufhin sagte ein Mann aus Mekka, ja, aber Allah sagt im Koran das und das. Daraufhin wurde er richtig zornig und sagte, du widersprichst dem Buche Allahs mit dem Hadith des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, wo der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sich über das Buch Allahs besser auskennt als du. Wie soll das funktionieren? Und deswegen muss man sich öfter gut überlegen, was man sagt. Denn sobald ein Wort ausgesprochen ist, gibt es kein Zurück mehr. Man kann ein Wort, was man gesprochen hat, nicht mehr zurücknehmen. Es geht nicht. Ein weiterer guter Charakter bzw. schlechter Charakter ist, dass man seinem Lehrer zu verstehen gibt, ja, das weiß ich schon. Diese Angelegenheit, das weiß ich schon, die kommt manchmal zustande und du bist selbst schuld daran. Warum? Es ergeht eben vielen so, dass sie eine Frage haben an einen Imam, an einen Sheikh, an einen Gelehrten. Und dann gehen sie zu dem Gelehrten vollkommen unvorbereitet und sie haben die Frage so im Kopf, ja, so nach dem Motto, inshallah, wenn ich dann vor dem Lehrer bin, dann ich werde schon irgendwie das formulieren. Und dann am Ende kommt dann irgendeine Suppe raus und sagt, ja, tut mir leid, ich habe mich jetzt nicht so klar aus. Hast du verstanden, was ich gemeint habe? Und manchmal er formuliert die Frage und sie ist verständlich und dann der Lehrer antwortet und dann sagt er, ja, nee, ich habe das nicht so gemeint, ich meinte eigentlich was anderes. Deswegen ist es unverschämt, es ist wirklich unverschämt, wenn du eine wichtige Angelegenheit hast und du suchst wirklich eine Fatwa dafür, du möchtest wirklich deine Religion davon abhängig, ja. Diese Frage, lieber Bruder, liebe Schwester, die schreibst du auf den Zettel und du formulierst diese Frage. Und damit du auch alles reingeschrieben hast, was notwendig ist. Und damit du diese Sätze auch ordentlich vorlesen kannst. Und damit du nicht deine Zeit verschwendest und die Zeit deines Lehrers. Warum verschwendest du sie? Die Frage kann man in einer Sekunde stellen und du erzählst eine Story von 3 Minuten, aber die Frage ist ganz klar und deutlich. Und das ist ein Manko, den leider viele Leute haben, dass sie sich nicht vorher überlegen, was sie sagen. Wenigstens überleg dir, was du sagst, wie du es formulierst. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Ein Fall gab es vor ein paar Tagen, kommt ein Bruder und sagt, ich habe mich zweimal von meiner Frau geschieden und jetzt beim dritten Mal, ich weiß nicht, ob das jetzt gilt oder nicht und ich muss wissen, ob ich meine Frau nochmal zurück darf oder nicht. Nachdem man sich mit dem ein bisschen unterhalten hat, hat man herausgefunden, dass die Sache ist nicht so, wie er sie formuliert hat. Die Realität ist, dass er sie einmal hat scheiden lassen. Das zweite Mal nicht gegolten hat und das ist jetzt das dritte Mal. Versteht ihr? Die Frage hört sich schon ganz anders an. Weil das ist jetzt plötzlich ist das zweite Mal und nicht das dritte Mal schon. Ja. Also Tatsache ist, dass manche Leute die Fragen einfach falsch formulieren, obwohl er viel mehr Informationen hatte. Er hat die aber nicht aufgeschrieben. Er hat die nicht formuliert. Er hat sich nicht überlegt, was er dem... Stell dir mal vor, der geht zum Mufti so hin und sagt, ich habe meine Frau zweimal geschieden, jetzt habe ich dritte Mal, habe ich das und das gemacht. Gilt das? Und er sagt, das dritte Mal gilt. Und das war's. Und er glaubt, dass er nie wieder zu seiner Frau zurückkehrt. Nur weil er die Frage nicht richtig formuliert hat. Ja? Das ist einfach, wie gesagt, man macht sich das Leben dadurch selbst schwer. Drei. Und natürlich auch, wenn der Lehrer sozusagen, du stellst ihm da eine Frage und der Lehrer manchmal holt aus. Das ist eine bekannte Sache. Du stellst eine Frage und der Lehrer will dir nicht direkt auf die Frage so antworten, wie du sie gestellt hast. Aus welchen Gründen auch immer. Oft ist es der Grund, weil man Angst hat, dass der vor einem steht, die Antwort nicht so einfach versteht. Und weil man sicher gehen will, dass er auch wirklich weiß, was er da gesagt hat. Ganz einfach, kommt einer zu dir und stellt dir die Frage, ist diese Sache Fard oder Wajib? Fard oder Wajib? Okay. Das sind zwei Fachworte, das sind zwei Fachworte und diese zwei Fachworte, die haben unterschiedliche Bedeutungen. Übersetzt kann man beides übersetzen mit Pflicht. Aber, liebe Geschwister, der Hanafi versteht darunter etwas und andere Gelehrte verstehen dort was anderes. Und auch je nach welcher Ibadah verstehen die Gelehrten teilweise unterschiedliche Definitionen davon. Jetzt kommt jemand und sagt zu dir, ist das Fard oder ist das Wajib? Und du kennst diese Person nicht. Und er macht auch nicht den Anschein, dass er ein Gelehrter ist, weil ein Gelehrter ist, hätte ich auch nicht gefragt. Und deswegen holst du jetzt aus und erklärst einmal, ja, es gibt verschiedene Definitionen und so weiter und so fort, und gibst ihm nicht die Antwort direkt auf seine Frage, und in diesem Moment sagt die Person, ja, okay, das weiß ich alles schon. Nee, das ist unverschämt. Deswegen, wenn du das vermeiden möchtest, dann sollst du die Frage anders stellen. Dann sagst du eben gleich im Vorwort, ich weiß, dass es verschiedene Meinungen gibt über das und das und das und das, aber angenommen, nach dieser Meinung und nach dieser Definition, ist das Funda oder ist das Fard oder ist das Wahl? Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, schließt doch diese Sachen aus. Wie kannst du es machen? Wieder, indem du vorher ein bisschen darüber überlegst und nicht einfach drauf losschießt. Mu'ad ibn Sa'id sagte, wir waren einmal bei Atta ibn Abi Rabah, und dann hat jemand einen Hadith erzählt. Da hat jemand einen Hadith erzählt. Und ein anderer fiel ihm dann ins Wort. Das heißt, also fiel ihm ins Wort, offensichtlich hat er gesagt, ja, ach, den kennen wir, den Hadith schon. Oder nach gemeint sein, weil im Laufe des Hadiths sagte dann, im Laufe der Überlieferung sagte dann Atta, sagte Subhanallah, ma hadi al-akhlaq. Er sagte Subhanallah, was ist das für ein Charakter? Manchmal passiert es, dass ich von einer Person einen Hadith höre, obwohl ich diesen Hadith besser kenne als er selbst. Aber trotzdem gebe ich ihm das Gefühl, dass ich diesen Hadith überhaupt nicht kenne. Warum? Weil diese Personen, sie erniedrigen sich für Allah. Also Atta ibn Abi Rabah, rahmallahu ta'ala, ist einer der ganz großen bekannten Belieferer und Gelehrten des Islam. Aber diese Menschen haben diese Stufe nur erreicht, weil sie sich für Allah erniedrigt haben. Wer sich für Allah azajal erniedrigt, der wird durch Allah erhöht. Wer sich erhöht, der wird Allah subhanahu wa ta'ala erniedrigen. Durch ein Fehlverhalten macht man sich viel kaputt. Und das Problem ist, wenn man seinen Ruf kaputt gemacht hat, oder das Vertrauen der Leute in einen zerstört hat, oder wenn unter den Leuten bekannt ist, dass du einen schlechten Charakter hast, das wieder zu reparieren, das ist sehr, sehr schwer. Und das Gefährliche und Traurige ist, wenn das passiert, die wenigsten weisen einen darauf hin. Die wenigsten weisen darauf hin, wenn du jemanden siehst, der einen schlechten Charakter hat, der nicht weiß, wie man umgeht, den hat ja sein Vater schon nicht erzogen. Dann fast keiner geht hin, sehr wenige gehen hin und erklären, Achi, Barakallahu fik, du hast das und das gesagt, das sagt man aber so nicht, mach das bitte nicht nochmal, weil das und das und das. Und vieles kriegt man mit, liebe Geschwister, man sitzt mit Brüdern, da war einer und hat das gemacht und ist er weggegangen. Was die Leute dann danach über ihn berichten, zu Recht natürlich, weil die Person wirklich sich nicht richtig verhalten hat. Aber wer ist dann derjenige, der hingeht und dieser Person das mitteilt? Deswegen ist es so gefährlich, wenn man in Bezug auf Charakter irgendeinen schweren Fehler macht. Atta ibn Abi Rabah, rahimahullah ta'ala, sagt in einer anderen Version oder einer anderen Überlieferung, manchmal kommt ein Jugendlicher zu mir und erzählt mir einen Hadith. Ich höre ihm dann dabei zu, als hätte ich diesen Hadith nie gehört, obwohl ich ihn schon bereits gehört hatte, noch bevor er geboren worden ist. Und na, das Gleiche, wie gesagt, gibt es über verschiedene andere. Ich versuche es ein bisschen an dieser Stelle zu kürzen. Und die Zusammenfassung des Ganzen ist, wie Al-Hajjaj ibn Ardah sagte, gestorben 145, einer der großen Atba' al-Tabi'in, ein Faqih, er sagte, Inna ahadakum ila adabin hasanin ahwaju minhu ila 50 haditha. Er sagte, euer einer braucht einen schönen und guten Charakter, einen anständigen Charakter, mehr als 50 Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Ibrahim ibn Adham, einer der auch Atba' al-Tabi'in, gestorben 162, sagte, كنا إذا رأينا الشاب يتكلم مع المشايخ في المسجد أيسنا من كل خير عنده. Wenn wir gesehen haben, dass ein Jugendlicher in der Moschee anfängt, mit den Gelehrten zu diskutieren, haben wir jegliche Hoffnung auf ihn aufgegeben. Auch eine weitere Angelegenheit ist, wie man mit dem Gelehrten umgeht, wenn man von ihm Wissen erfahren möchte. Soll man ihn dazu bringen, zu reden? Das heißt, soll man ihm sagen, oh Gelehrter, erzähl uns bitte etwas von deinem Wissen. Das heißt, man gibt ihm nichts vor. Oder soll man ihm lieber ein Thema vorgeben? Das heißt, dass man ihm eine Frage stellt, Daraufhin erzählt er uns etwas über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Und die Gelehrten sind unterschiedlicher Art. Man kann nicht sagen so oder so. Aber unsere Aufgabe ist es, wenn wir einen Gelehrten treffen, dass wir herausfinden, wie er das gerne hätte und dementsprechend mit ihm umgehen. Zum Beispiel wird berichtet über Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, ein Freund Sa'd ibn Sinan radiallahu ta'ala, ein Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, Entschuldigung, Shahr ibn Hawshab berichtet, er sagte, wir pflegten regelmäßig zu Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu zu gehen, als wir noch kleine Kinder waren. Er pflegte dann immer zu sagen, herzlich willkommen, o ihr diejenigen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns ans Herz gelegt hat. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat extra den Sahaba ans Herz gelegt, wenn Jugendliche kommen und das lernen möchten, dass man sie besonders gut behandelt. Er sagte, سَيَأْتِيكُمْ نَاسٌ يَتَفَقَّهُونَ فَفَقِّهُوهُمْ وَأَحْسِنُوا تَعْلِيمَهُمْ. Er sagte, es werden Menschen zu euch kommen, die nach Fiqh streben, wortwörtlich heißt. Das heißt, die ihre Religion lernen wollen. Denn Fiqh heißt der Verständnis. Ja? Die ihre Religion verstehen möchten. Deswegen bringt sie ihnen bei und macht das auf schöne Art und Weise. Der Hadith wurde von Al-Hakim rahimahullah ta'ala als sahih eingestuft und auch Al-Dhahabi bestätigte dies. Shahr ibn Hawshab sagte weiterhin, dann pflegte er unsere Fragen immer zu beantworten. Alle unsere Angelegenheiten, die wir hatten, pflegte Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala zu antworten. Und wenn wir fertig waren, dann hat er angefangen, uns zu erzählen, bis wir keine Lust mehr gehabt haben. Weil es waren Kinder. Ja? Und das heißt, da hat er plötzlich dann angefangen, von sich aus zu erzählen über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und über Dinge, die geschehen sind zu der Zeit damals. Und auch das Gleiche ist überliefert worden, ähnlich über andere Gelehrte, die extra hingegangen sind, wie zum Beispiel Ismail ibn Raja, auch einer der Tabi'in, einer der kleinen Tabi'in. Er pflegte die Jugendlichen zu sammeln und ihnen, oder die Kleinkinder sogar, zu sammeln und ihnen über den Islam und über den Propheten sallallahu alaihi wasallam etwas zu berichten. Und Waqi' ibn al-Jarrah, über den wir vorhin gesprochen haben, einer der großen, berühmten Überlieferer, vertrauenswürdigen Überlieferer, er pflegte in der Hitze hinauszugehen, während der Qailula-Zeit, das heißt ungefähr in der Mittagszeit, kurz vorher oder kurz nachher, und pflegte in der Mittagshitze hinauszugehen, während der Qailula-Zeit, zu Gärtnern zu gehen, die Felder bewässern und dort ihnen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu erzählen. Und er sagte immer, das sind Leute, die arbeiten müssen und sie haben nicht die Möglichkeit, zu mir zu kommen, deswegen gehe ich zu ihnen hin aus Bescheidenheit. Und auch eine sehr schöne Erzählung, was zeigt, wie die Gelehrten unterschiedlich waren. Manche sind wirklich, sie haben sich die Mühe gemacht, zu den anderen hinzugehen. Das ist also nicht immer das Prinzip, so nach dem Motto, das zu wissen, man soll zum Wissen hingehen und nicht das Wissen zu sich nach Hause holen. Muss nicht sein. Nein, es kommt drauf an. Manchmal, wenn zum Beispiel in einer Stadt sind 100 Leute, warten auf Wissen, dann macht es keinen Sinn, dass 100 Leute zum Gelehrten gehen. Kann sein, der Gelehrte alleine kommt und ist auch eine sinnvolle Angelegenheit. Und deswegen, in der folgenden Erzählung geht es über einen Hadith-Überlieferer namens Al-Walid ibn Utbah, rahimahullahu bi rahmatihi al-wasi'. Der ist gestorben im Jahr 240. Er pflegte in seiner Moschee die Überlieferungen von Al-Walid ibn Muslim zu berichten. Er sagt immer, Al-Walid Muslim hat berichtet über den, über den, über den, über den, das ist der Gesandte Allah gesagt. Eins, zwei, drei und so weiter und so fort. Da kam immer ein Mann während der Sitzung, nachdem die Sitzung schon angefangen hat, nachdem sie ein Drittel oder ein Viertel oder mehr oder weniger verpasst hat von den Hadithen, kam sie immer rein und dann hat der Sheikh immer wieder den Anfang noch einmal gesagt, extra also für die Person, die gekommen ist. Irgendwann wurde es ihm natürlich zu viel. Dann sagt er zu ihm, hör mal zu, du da, also Allah hat mich durch dich geprüft, was soll das? Warum kommst du nicht wie die anderen auch am Anfang der Sitzung, damit ich nicht jedes Mal alles wiederholen muss? Dann sagt er zu ihm, oh Abu al-Abbas, das ist sein Beiname, ich bin ein armer Mensch. Und zusammengefasst er muss arbeiten und er kommt nicht aus seinem Laden bzw. aus seinen Aufgaben heraus, bevor eben nicht ein Teil der Unterrichtszeit vorbei ist. Daraufhin sagte Al-Walid ibn Utba zu ihm: Ich will dich hier nie wieder sehen. Aber warum? Weil er daraufhin immer zu ihm in seinen Laden gegangen ist und ihm den Teil der Hadithe vorgelesen hat, den er in der Moschee zu verpassen pflegte. Rahimahullah ta'ala. Andere Gelehrte, sie haben erst erzählt, wenn man sie dazu aufgefordert hat. Dazu gehörte Ibrahim al-Nakhai, rahimahullah ta'ala. Er sagte, also er pflegte erst zu erzählen, wenn man ihn dazu auffordert. Und das Gleiche ist in Bezug auf Abdullah ibn Tawus, gestorben 132. Wenn er sich hinsetzte und bereit war, den Leuten eigentlich das zu erzählen, und dann sagte jemand zu ihm, warum erzählen Sie uns nicht Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam? Dann sagte er als Antwort: Wenn ihr mich etwas fragt, dann werde ich euch etwas berichten und ansonsten werde ich euch ein bisschen von dem nur geben, was ich weiß. Und das ist auch eine wichtige Angelegenheit. Die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die uns berichtet haben über die Ereignisse zur damaligen Zeit, die Sahaba waren ja nicht so, dass sie Hadithe in dem Sinne immer auswendig gelernt haben. Manche ja, aber viele haben miterlebt, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, getan, gebilligt hat. Und deswegen, wenn die Tabi'un sie gefragt haben, wie sieht es eigentlich aus? Kennst du was über den Propheten sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf die Situation so und so? Hast du irgendwas über den Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört, dass er gesagt hat, was über das? Er sagte, ja stimmt, ich habe einmal gehört, dass er das und das gesagt hat. Versteht ihr? Das heißt, viele Hadithe unseres Propheten sind situationsbedingt entstanden. Also ich meine, entstanden als Überlieferung. Das heißt, sie wurden gefragt und dann. Genauso wie die Sache mit Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu. Erst als er gefragt hat, kennt jemand einen Hadith über die ich war gerade Single bei Umar ibn Khattab radiallahu anhu, weil als er einmal Richtung der Großsyrien gezogen ist, da war, ist doch die Pest ausgebrochen, ne? Und da war er sich dann auch unentschlossen, sollen sie gehen oder sollen sie nicht gehen. Und dann hat er gefragt, dann hatte ein Sahabi mit Frische Silvers, Abdurrahman al-Aufruf, hat dann berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi eben gesagt hat, wenn in einem Land die Pest ausgebrochen ist, dann soll man natürlich dort nicht hineingehen und so weiter und so fort. Entscheidend ist, dass dieser Sahabi diese Sache über den Propheten erst erzählt hat, nachdem sich ein Ereignis ereignet hat und sozusagen sich an diesen Ausspruch erinnert hat. Nicht für jeden Menschen ist jede Information geeignet. Das ist auch eine sehr wichtige Angelegenheit, wenn man Menschen unterrichtet, denn öfter kann es auch sein, dass Informationen bestimmten Leuten einfach schaden. Wie zum Beispiel kam einmal ein Mann und hat gesagt, so nach dem Motto, gibt es Gelehrte, die erlaubt haben, dass eine Frau auch ohne Mahram reisen darf. Im Nachhinein habe ich dann herausgefunden, die Person, die hat schon diese Frau, die ohne Mahram reisen möchte, für die Hajj angemeldet. Ja, die hat offensichtlich das Geld auch schon bezahlt. Ja. Und jetzt sucht sie nur noch eine Aussage, auch wenn der Mufti, den sie fragt, die gar nicht vertritt. Ja, sucht eigentlich nur, gibt es eine Aussage von einem Imam? Ach, der Imam so und so sagt das. Ach, ja, halas, dann Alhamdulillah, dann brauche ich ja keine, sozusagen, keinen anderen mehr fragen. Und deswegen muss man sehr aufpassen, die Person, die dir diese Frage stellt, was will sie denn bezwecken? Natürlich kannst du im Nachhinein sagen, das ist aber nicht meine Schuld, wenn er jetzt diese Fatwa dann umsetzt. Natürlich ist es nicht deine Schuld in dem Sinne, aber du möchtest für deinen Bruder was Gutes. Und du möchtest deinem Bruder nicht die Möglichkeit geben. Und es gibt die berühmte Ereignis von Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhum, wo einmal ein Mann zu ihm kam und gefragt hat, darf man, gibt es eine Tauba für jemanden, der jemanden ermordet hat? Und dann sagte Abdullah ibn Abbas, nein. Also wenn jemand ermordet hat, gibt keine Tauba für ihn. Und als er diese Person weggegangen ist, haben die Leute um ihn herum gefragt, hast du nicht vorher gesagt, dass man Tauba machen kann, auch nachdem man ermordet hat, sagt er, natürlich habe ich es gesagt, aber der Fragende, der gerade gekommen ist, der sah aus, als hätte er vor, jemanden zu ermorden. Ja? Und deswegen hat er eben dieses Wissen verheimlicht. Ja? Und es kann auch tatsächlich sein, dass das auch nicht mal unbedingt gelogen. Du brauchst nicht mal sagen, es gelogen ist. Warum? Weil Allah Azza wa Jal im Koran al-Karim sagte, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ. Das heißt, wer einen Gläubigen absichtlich tötet, dessen Aufenthaltsort ist die Hölle. Und er wird ewig daran bleiben, sagt Allah im Koran, Surat al-Nisa. Und deswegen sagen manche Ulama, der Grund ist, warum? Weil jemand, der sowas macht, es kann sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm nicht die Kraft gibt, ihm nicht die Zeit gibt, ihm nicht den Erfolg gibt, Tauba zu machen. Und in dieser Hinsicht, er hat keine Tauba. Weil wie willst du Tauba machen, Allah dir nicht dabei hilft? Tauba, das Wichtigste an der Tauba ist was? Dass du es bereust, was du gemacht hast. Das ist das Entscheidendste. Und das Bereuen ist eine Tat des Herzens. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat besseren Zugriff auf dein Herz als du selbst. Und deswegen kannst du keine Tauba machen, es sei denn, Allah subhanahu wa ta'ala hilft dir dabei. Wie gesagt, nicht jede Information ist für jeden Menschen wichtig. Dann gibt es eine interessante Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Wir waren gerade stehen geblieben, dass nicht jede Information für jeden Menschen unbedingt nützlich ist. Und deswegen sagte in einer Überlieferung von Sufyan ibn Hussein, sagte er, Al-A'mash, Suleiman ibn Mahran al-A'mash, ist einmal an ein paar Leuten vorbeigelaufen. Und dann haben sie ein paar einfache Leute, also keine Gelehrte oder so, ein paar einfache Leute vorbeigelaufen, dann haben sie sich um ihn herum versammelt. Und warum? Weil sie wussten, dass der berühmte Imam Suleiman, und sie wollten unbedingt von ihm Hadith hören. Und er hat sich geweigert, ihnen Hadith über den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam zu erzählen. Und dann sagt man zu ihm, Abu Muhammad, erzähl ihm doch ein paar Hadithe. Dann sagt er, man yu'alliq ad-durr ala al-khanazir. Das heißt auf Deutsch übersetzt, wer hängt Perlen an Schweine auf? Ja. Also dieser Ausdruck ist hart. Hart, sehr hart. Aber das Problem ist, dass, wie gesagt, das Wissen, wenn es in falsche Hände gerät, besonders wenn es Leute sind, natürlich, die aus diesem Wissen was Falsches fabrizieren, wie Ahlul Bid'ah, dann ist es eine sehr gefährliche Angelegenheit. Ja. Deswegen Hadithe, es gibt einen Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, Shafa'ati li Ahlil Kabairi min Ummati. Jeder von uns, der Arabisch spricht, wenn er diesen Hadith hört, wie wird er ihn übersetzen? Er wird übersetzen, die Kabair. Wer weiß, was ist Kabair? Wer weiß, was ist Kabair? Ja, irgendjemand. Große Sünde. Barakallahu fik. Okay? Kabair ist der Plural von Kabira. Kabira ist die weibliche Form von groß. Ja? Und gemeint ist Ma'asiyah Kabira, man sagt einfach nur dann Kabira, und der Plural davon ist Kabair. Das heißt große Sünden sozusagen. So übersetzt man das. Jeder kommt auf diese Idee. Nur die Realität ist, dass Sünden steht nicht in dem Hadith. Steht nur große. Ja? Deswegen haben die Khawarij haben es anders gemacht. Die haben einfach dann gesagt, Shafa'ati li Ahl Kaba'ir, gemein Ahl Kaba'ir sind diejenigen, die nicht große Sünden gemacht haben, sondern die große gute Taten gemacht haben. Das heißt, sie sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wird Fürsprache einlegen für die besonders guten Menschen, damit sie noch besonders hoch im Paradies aufsteigen. Weil sie sagen, wenn jemand große Sünden begeht, man ist nicht mehr Muslim. Also kann nicht sein, dass der Prophet für sie Shafa'a macht. Versteht ihr? Und deswegen, solche Hadithe, kann sein, sie schaden manchen Leuten. Sie benutzen das als Argument für ihre falschen Wege, obwohl der Hadith überhaupt nicht das gemeint ist. Ja? Und deswegen, wie gesagt, ist diese Aussage von Suleiman ibn Mahran al-A'mash, rahimahullah ta'ala, hart, auch wenn sie über ihn, über mehr als einen Überlieferungsweg überliefert worden ist. Aber schauen wir uns an, ob der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, nicht etwas Ähnliches gemacht hat. Und siehe da, hat er. Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu. Er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sitzt jetzt mit seinen Freunden oder er steht unter seinen Leuten in der Moschee oder wo auch immer und er bringt ihnen jetzt ein paar Regeln bei. Und zu den Regeln gehört jetzt, er bringt ihnen bei, wie man das Witr-Gebet verrichtet. Tayyib. Dann sagt er, Ya Ahlal Quran, O Leute des Koran, Autiru fa inna Allaha witrun yuhibbul witra. Verrichtet das Witr-Gebet, denn Allah ist Witr. Witr ist ungerade Anzahl. Witr ist die ungerade Anzahl, Gegenteil von Shafa. Witr oder Witr. Wir lesen im Koran, والشفعي والوتر الاندر لسات والوتر. Das heißt, Allah schwört hier bei der geraden Zahl und bei der ungeraden Zahl nach einer Interpretation. Wie dem auch sei, er sagt Allah, ihr sollt das Witr-Gebet verrichten, denn Allah ist Witr, das heißt, gemeint ist erst einer, und er liebt die ungerade Zahl. Also deswegen, Witr-Gebet wird eben logischerweise 1, 3 und so weiter in ungerade Anzahl verrichtet. Aber jetzt kommt das Interessante. Daraufhin sagte ein Beduine, während er das gehört hat, er hat irgendwas gehört, der Prophet redet irgendwas von Witr, was, wie Allah Witr und Gebet, worum geht's? Dann sagt er, worum geht es? Dann sagt er, das gilt nicht für dich und deinesgleichen. Das gilt nicht für dich und deinesgleichen. Auf Arabisch, deswegen jeden Menschen soll man, liebe Geschwister, so ansprechen, wie er es verstehen kann. Es bringt nichts, da kommt ein dieser Beduine, der vielleicht gerade eben durch eine Gesandtschaft gekommen ist von dem Stamm so und so, der kommt und hat gerade eben gelernt, was heißt La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, und kann nicht mal die Fatiha bis jetzt. Und er kann sich gerade mal merken, dass Fajr 2 und Dhuhr 4, Asr 4 und so. Und jetzt plötzlich kommt das Witr-Gebet dazu und sagt, nein, nein, das gilt nicht für dich und nicht für deine Leute. Versteht ihr? Dieser Zusammenhang. Wenn ich verstehe, das ist nicht Schroffheit, sondern das ist Härte zum richtigen Zeitpunkt. Das ist die Härte eines Lehrers, die nichts anderes als Weisheit ist. Malik ibn Anas, rahimahullah ta'ala, der Imam des berühmten Madhaba, sagte, min ihanatil ilm. Es gehört zur Erniedrigung des Wissens, dass man jedem Menschen etwas erzählt, auch jedem erzählt, der einen etwas fragt. Auch andere Gelehrte, sie bevorzugten, wenig zu lehren, damit eben derjenige, der einem zuhört, das auch wirklich begreifen kann. Abu Qilaba, rahimahullah ta'ala, er sagt, er pflegte und er gehörte, liebe Geschwister, zu denjenigen, die über bestimmte Sahaba beliefert haben, wie Samra ibn Jundub und Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu und andere. Er pflegte, wenn er Hadithe erzählte, immer nur drei Hadithe zu erzählen. Und dann sagte er, ich habe euch schon zu viel erzählt. Und Abu Bakr ibn Ayyash ebenfalls, er sagte, كان الأعمش إذا حدث بثلاثة أحاديث قال قد جاءكم السيل. Und das heißt, Abu Bakr ibn Ayyash, auch einer der Briefer, sagte, wenn Al-A'mash drei Hadithe schon erzählt hat, sagt er, ich habe euch schon mit Hadithen überflutet. Warum, weil, liebe Geschwister, überflutet tatsächlich, weil wenn du diesen Hadith nimmst und du handelst dich danach und du verlangst nach dem Nächsten und den Nächsten, der beschüttet dich und der macht dich kaputt. Weil das sind alles Argumente gegen dich. Wer eine Flut dich, hat dich kaputt gemacht. Nimm lieber einen Teil davon immer, ein paar Tröpfchen, schluck sie, leere sie und danach nimm den nächsten. Und der Überlieferer sagte, und ich mache das genauso wie Al-A'mash. Abdullah ibn Dawud sagte, ich pflege zu Al-A'mash zu gehen, aus einer Entfernung von 3 Meilen. Das sind also über 5 Kilometer, 5,4 Kilometer. In keiner einzigen Sitzung, außer einer einzigen einmal, habe ich gehört, dass er 4 Hadithe erzählt hat. 4. Wissen, liebe Geschwister, war damals und ist auch heute noch bei den weisen und vernünftigen Menschen wertvoller als Gold und Silber. Zweifellos. Zweifellos. Hört euch mal diese schöne Geschichte an. Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, einer der ganz großen, berühmten und vertrauenswürdigen Überlieferer. Er sagte, als ich nach Kufa ging, Kufa ist eine Stadt im Irak, traf ich Al-A'masch, die gleiche Person, die ich vorhin erwähnt habe. Da sagte Al-A'masch zu mir, was hältst du davon? Du erzählst mir einen Hadith über Imam Zuhri und ich erzähle dir dafür zwei Hadithe über Ibrahim al-Nakhai. Also das ist nicht wichtig zu verstehen. Es geht nur darum, der eine hat einen berühmten Lehrer und der andere hat einen berühmten Lehrer. Jeder hat goldwerte Überlieferungen und jeder will sie eigentlich vom anderen hören. Aber sie handeln jetzt miteinander. Wie viele Hadithe hörst du von mir? Dementsprechend gebe ich auch welche von mir ab. Da sagte ich, nein, auf keinen Fall. 2:1 mache ich nicht. Weil, ihr müsst euch vorstellen, er geht nach Kufa, das ist, wenn er ihm mit Sachen erzählt, erspart er ihm eine Entfernung von Mekka bis zum Irak. Und das war damals eine Entfernung, Allahu a'lam, wie viele Tage man deswegen reiten musste. Sie sagt da, ich erzähle dir zwei, du gibst mir ein. Sagt er, insofern, nein. Wie wär's mit drei? Sagt er, nein. Vier, nein. Wir haben uns dann geeinigt, sagt er, auf 7:1. 7:1. Danach bin ich aus Kufa wieder rausgegangen, ist verreist. Und nach 2 Jahren wieder bin ich nach Kufa zurückgekehrt. Und bin ich wieder in seine Sitzung gegangen. Und die Leute waren plötzlich um ihn herum und so weiter. Dann sagte ich zu ihm, Abu Muhammad, der Spitzname von Al-A'masch, ja, ich bin Sufyan ibn Uyayna, also der von früher, von 2 Jahren noch. Was meinst du, ich Ra'yak? Wortwörtlich heißt, du hast einfach, ich Ra'yak. Das ist immer ist Dialekt, aber die haben auch nicht immer Hocharabisch gesprochen. Ja. Sagt er, was meinst du? Halten wir uns immer noch die gleiche Vereinbarung wie vor 2 Jahren, 7:1? Sagt er, von wegen, der Markt hat gerade Hochkonjunktur. Und auch, liebe Geschwister, wenn der Lehrer mal keine Lust hat zu lehren, dann muss man versuchen, sein Herz zu gewinnen. Imam, der Alim, der Sheikh, weiß nicht was, der hat auch nicht immer beste Laune. Der hat auch manchmal Probleme mit seiner Familie und seinen Kindern und mit der Gesellschaft und weiß nicht was. Und ist auch manchmal krank. Und deswegen gibt es manchmal Möglichkeiten, dass man was aus ihm herauskriegt, wie man das nicht hätte sonst herauskriegen können. Und deswegen sagt Az-Zuhri, rahimahullah ta'ala, Abu Salama pflegte Abdullah ibn Abbas immer zu fragen. Aber Abdullah ibn Abbas, wortwörtlich heißt es, also nicht wortwörtlich, aber ungefähr heißt es, erzählte ihm nicht immer alles. Er behielt vieles für sich. Kana yakhzunu lahu, heißt es. Ja? Er behielt vieles für sich. Und dann sagte er, aber der andere, der Ubaydullah ibn Abdullah, der pflegte immer freundlich und gut mit Abdullah ibn Abbas umzugehen, deswegen beschenkte er ihn immer mit unerwarteten Hadithen. Mit vielen. Und auch, sagte Abu Salama in einer anderen Überlieferung, لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. Wenn du mit Ibn Abbas freundlich und milde umgehst, dann wirst du aus ihm viel Wissen herausziehen können. Das ist auch eine wichtige, wir sind gleich am Ende, inshallah ta'ala. Ich weiß, ich habe euch schon viel auf die Folter gespannt, aber inshallah ta'ala, gibt mir noch so maximal 5 Minuten Zeit, ist das so im Rahmen, inshallah ta'ala. Amr ibn Qais al-Mula'i, Ali ibn Harb, er berichtet über seinen Vater, er sagte, wenn wir in der Sitzung von Sufyan ibn Uyayna waren, der ist übrigens gestorben 198 und gehört zu den Atba' al-Tabi'in. Er ist nach Mekka irgendwann ausgewandert und auch dort geblieben, dort gestorben. Manchmal wurde er zornig, verärgert und stand dann auf aus seiner Sitzung. Wahrscheinlich hat ihm irgendjemand was erzählt und wahrscheinlich war jemand unverschämt, hat die Füße in sein Gesicht gestreckt oder wie immer. Dann ist er aufgestanden und dann war es immer so, um ihn zu beruhigen, immer jemand anderes hin zu ihm hingegangen und hat zu ihm gesagt, Abu Muhammad, du bist unser Ziel und du bist derjenige, wessen Wegen wir alle hergekommen sind. Und so manch einer hatte schon vor, zu Hajj zu gehen und hat erst dann die Energie dazu entwickelt, weil er auch vorhatte, dich anzutreffen. Stell dir mal vor. Weil er hat Hajj schon gemacht, Er merkt, soll ich gehen, Hajj dieses Jahr nicht gehen? Ah, da gibt es den berühmten Gelehrten so und so in Mekka. Wallahi, ich will den unbedingt treffen. Also macht der Hajj mit zwei Absichten. Kein Problem. Hajj-Absicht und nach Wissen zu streben in einem, gar kein Problem. Und, wie gesagt, weil er in Mekka war. Ja? Und deswegen, das ist eine Art, und dadurch hat er, wie gesagt, dann hat er sich wieder hingesetzt, hat sich beruhigt. Das ist die Quintessenz des Ganzen. Auch soll man, und das ist die ziemlich vorletzte Sache ungefähr, soll man nicht seine Lehrer unterbrechen und stören, den Unterrichtsfluss stören. Wenn das möglich ist natürlich, soweit es geht. Sondern man wartet. Das heißt, du hörst den Lehrer was sagen und du hast eine Frage, die liegt dir jetzt dringend auf der Zunge, die brennt dir auf der Zunge, aber trotzdem, du schreibst dir diese Frage auf. Deswegen nimm dir einen Zettel mit und schreib die Frage auf, wenn du dir sowas passiert nicht merken kannst. Ja. Und dann fragst du eben am Ende des Unterrichtes. Denn so sind die Sahaba radiallahu anhum untereinander sogar umgegangen, wie das die folgende Überlieferung sehr schön darstellt. Und zwar Tamim al-Dari radiallahu anhum. Er hat Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu einmal um Erlaubnis gebeten, den Menschen ein paar Geschichten zu erzählen, arabisch Qasas, das heißt Geschichten, die sie aufmuntern, den Iman stärken und so weiter und so fort. Umar ibn al-Khattab hielt davon nichts, das ist wie der Wind, also die Leute hören das und das war's, nichts Besonderes. Dann sagte er aber, mir geht es um das Ziel davon. Also offensichtlich hat er Hoffnung gehabt, dass er natürlich die Herzen der Menschen ein bisschen erreicht. Daraufhin hat ihm Umar erlaubt und hat sich sogar dazu gesetzt und hat zugehört über die Geschichte. Unter anderem sagte Tamim, radiallahu anhu, ittaqu zallat al-alim. Seht euch vor den Fehlern der Gelehrten vor. Seht euch vor den Fehlern der Gelehrten vor. Umar al-Khattab wollte wissen, was meint er mit den Fehlern der Gelehrten und verabscheute es aber, den Unterricht zu stören. Und deswegen, warum? Weil wenn er jetzt fragt, die anderen vielleicht haben es alle verstanden. Und wie dem auch sei, er stört die Konzentration der Anwesenden. Und zusammengefasst, erst nach dem Unterricht hat er ihm diese Frage dann letztendlich auch gestellt. Und auch wichtig, liebe Geschwister, damit wir jetzt zum Ende kommen, ist, dass man den Gelehrten nur zu angebrachten Zeiten fragt. Wenn man tatsächlich, du möchtest, liebe Bruder, liebe Schwester, manchmal eine Fatwa haben. Das heißt, du möchtest wissen, das und das und das, ist das halal, sodass Allah Azza wa Jal mich dafür belohnen wird oder zumindest mich dafür nicht zur Rechenschaft ziehen wird. Und das ist haram, sodass ich mich deswegen davon weit davon entferne. Damit du eine ordentliche Antwort bekommst, wie die was Beispiel vorhin gesagt haben mit der Person, die ein Fatwa wollte in Bezug auf ihre Frau oder seine Frau geschieden ist oder nicht. Diese Person, du musst den Gelehrten kontaktieren, herausfinden, was ist die beste Zeit. Und das hat auch der Bruder Mashallah gemacht. Er hat gefragt, wann ist die beste Zeit, dass man diesen Gelehrten anruft. Und nachher ist er sogar extra hingefahren, um ihn zu fragen über die Angelegenheit. So macht man das. Und dann kriegst du auch deine richtige Antwort. Aber wenn du ihn so fragst beim Vorbeilaufen oder beim Essen gerade, dann kann sein, du kriegst eine halbe Antwort und das ist dann auch dann oft die falsche Antwort. Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu sagte, möge Allah mit ihm zufrieden sein und auch mit seinem Vater, er sagte, es passierte hin und wieder, dass ich zu einem der Freunde des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ging und wenn ich ihn schlafend vorfand, habe ich ihn nicht aufgeweckt. Und wenn ich vorfand, dass er gerade unzufrieden ist, wortwörtlich heißt es gerade besorgt ist, habe ich ihn nicht gefragt. Und wenn ich gesehen habe, dass er gerade beschäftigt ist, habe ich ihn ebenfalls nicht gefragt. Dann wie Abdullah ibn Abbas? Naam, Abdullah ibn Abbas ist ein Sahabi, ein Gelehrter, aber er ist gelehrt geworden, weil er gelernt hat und er ist nicht als Gelehrter geboren worden. Deswegen waren seine Lehrer Sahaba andere, wie zum Beispiel Zayd ibn Thabit, radiallahu ta'ala anhu, ganz besonders. Und auch soll man die Situation berücksichtigen, dass man nicht gerade den Gelehrten eine Frage, während er gerade einkauft oder gerade am Tragen ist von einem Gegenstand oder ähnliches. Und deswegen, und damit enden wir die Überlieferung, und dass die Überlieferung passt auch als Ende, sage ich auch gleich warum. Und zwar Qatada ibn Du'ama, einer der Tabi'in, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zu reden sein, einer der großen Tafsir-Gelehrten, rahimahullah, Er sagte, ich habe einmal Abu Tufail radiallahu anhu nach einem Hadith gefragt. Dann sagte er mir als Antwort, alles zu seinem Zeitpunkt. Alles zu seinem Zeitpunkt. Und der Grund war, weil er ihn eben eine Situation gefragt hat, wo es sich nicht ziemt, dass man diese Situation über einen Hadith des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gerade erzählt. Und warum ist dieser Hadith geeignet? Weil Abu Tufail Amr ibn Wathila radiallahu ta'ala anhu ist der letzte Sahabi, der gestorben ist, überhaupt von allen Sahaba radiallahu ta'ala anhum, soweit uns bekannt ist. Und er ist gestorben im Jahr 110. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala mit allen Sahaba zufrieden sein. Und möge Allah azza wa jalla euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit und euch belohnen für eure Geduld, die ihr aufgebracht habt. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.